Tagchen, nigelnagelneue Podcast-Episode, heute ein bisschen anders, wie du bestimmt, hoffentlich oder vielleicht mitbekommen hast. Wir hatten letzte Woche zwei fantastische Events, eins zum Thema Strategie 2024, wie du dein Marketingbudget oder euer Growth-Budget oder wie auch immer ihr das nennt, nicht aus dem Fenster rausschmeißt. Und kleiner Spoiler dazu, unsere Frage, mit der wir uns in diesem Event live in Zoom mit unseren ganzen Teilnehmern beschäftigt haben, war, was würdest du mit 250.000 Euro mehr Budget, was würdest du damit machen? Und Frage 1, Frage 2, wenn du 25 oder vielleicht sogar 50% weniger Budget hättest für nächstes Jahr als dieses Jahr, was würdest du machen? Wo würdest du sparen? Und an dieser Frage haben wir uns mit Beispielen langgehangelt. Wir haben aus dem Chat ganz, ganz viele Fragen dazu bekommen, ganz konkrete zu den verschiedensten Branchen. Ne? Ob jetzt B2B, B2C, ob du eine Softwarebude bist, Dienstleistung, war ganz, ganz viel geiles Zeug dabei. Und weil das so viel Spaß gemacht hat und wir so tolles Feedback bekommen haben, haben wir das mal so für euch jetzt hier aufbereitet und geschnitten, dass ihr hier im Podcast live bei diesem Event und den ganzen Fragen und unseren Beispielen einfach zuhören könnt. Und ja, das spielen wir jetzt gleich immer ab. Könnt uns leider nicht dabei sehen, aber wir haben das mal gecheckt. Ihr verpasst eigentlich nichts beim Zuhören, was ihr sonst auch nicht sehen könntet oder so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, long story short, hört da mal rein. Die Fragestellungen sind gut und ich würde mich sehr freuen. Nehmt die Frage mal auch für euch mit. So, was würdet ihr denn machen mit 250.000 Euro mehr Budget? Oder wenn euer Budget gekürzt wird, was ja vielleicht sogar sein kann in diesen Tagen, dann überlegt doch mal, wo würdet ihr sparen und wie kann man damit umgehen? Wie kann man sicherstellen, das Budget, was man hat, gewinnbringend einzusetzen. So, jetzt aber ab ins Event und viel Spaß dabei. Dann teile ich mir meinen Bildschirm und dann würde ich sagen, Feuer frei. Und zwar seht ihr hier unseren Prozess, den wir mit unseren Kunden durchackern. Das sind 4 Schritte, die werden wir gleich durchgehen mit ein paar Beispielen. Und ich wollte aber eigentlich hier unten anfangen. Und zwar an dieser Stelle hier, weil ganz schön viel Text, ich mache das super kurz, ich gehe mal so durch. Das sind so die typischen Herausforderungen, wie ich es gerade schon mal eingeleitet hatte, die so unsere Kunden gerade auch mit dem Thema Strategie für nächstes Jahr, Umsetzung und so weiter haben. Und ich gehe die einmal durch und damit kannst du so für dich abchecken, ob du hier richtig bist oder welche dieser Themen für euch auch relevant sind. Also erster Punkt, ja, Budget ist immer ein Thema, die wenigsten haben zu viel Budget. So, dann ist immer die Frage, was machen wir denn jetzt damit? Worauf sollten wir setzen? Oder wenn das Budget sogar knapper geworden ist, wo muss ich möglicherweise sogar kürzen? Dann geht es um das Thema Ideen. Ne? Die meisten Firmen, alle Firmen, die wir getroffen hatten, hatten eigentlich auch schon genug und auch gute Ideen. Aber es geht ja natürlich um Priorisierung, es geht um Fokus und es geht um Struktur. Und viele behaupten, sie bekämen das gut hin, aber in der Realität, sind wir mal ehrlich, auch in unseren Projekten fehlt oft die richtige Priorisierung. Dann, dritter Punkt, sind wir hier, es geht um Geschwindigkeit. Die meisten meckern, dass sie sagen, ich hatte gerade noch einen Call mit einem bestehenden Kunden, der sagt, mit unseren Agenturen, es dauert zu lange, wir haben zu viele Feedbackschleifen. Mein Team ist an der Stelle noch irgendwie zu langsam, es fehlen Skills oder es fehlt Methodik, wie man Sachen schneller ausprobieren kann. Und jetzt schon mal Spoiler für die Strategie, wenn ihr natürlich schnell rausfinden könnt, was funktioniert und was nicht, dann werdet ihr wahrscheinlich auch möglichst wenig Geld aus dem Fenster schmeißen. Also es geht um Geschwindigkeit. Dann geht es natürlich um Return on Invest. Ja, wir reden über Geld. Das heißt, welche Maßnahme, welche Projekte, welche Marketingkanäle, welche Tools, welche Leute, welche Agenturen, welche Freelancer, ja, also alles, wofür wir Geld ausgeben können. Wie finde ich raus, was wirklich ein Return on Invest auf meine Ziele hat, was auch immer die Ziele sind, und was nicht? Natürlich gehört das dazu. Dann
Immer wieder vergessen, aber ich sage immer, jedes Marketingbuch, selbst das von vor 150 Jahren, ich habe irgendwo eins hier rumfliegen, das kann ich gleich nochmal zeigen, beginnt in Lektion 1 mit der Zielgruppe. Ja, also wie kann ich Zielgruppen-Know-how aufbauen? Und da draußen ändert sich gerade so viel, auch in den Zielgruppen und in unseren Bedürfnissen und so
Eben, um
weiter.
das mal so
Was
reinzuholen.
kann ich tun, um ja, um da möglichst auf einer Linie mit den wirklichen Wünschen und Pains unserer Kunden zu sein. Dann natürlich das Thema Team. Ich sage immer, Growth Hack Nummer 1 ist Team. Heißt, und ich glaube, die meisten Chefs, Chefinnen unter euch, Unternehmer, Unternehmerinnen unter euch wissen, wenn ein Team gut funktioniert, dann funktioniert auch das Unternehmen und meistens nicht andersrum. Es gibt wenige gute Unternehmen, die ein schlechtes Team haben. So, auch da, also wie kriege ich ein Team wachstumswilliger gemacht, fokussiert gemacht, neugierig gemacht, kreativ gemacht? Das ist einer aus meiner Perspektive der größten Hebel, den es da draußen so gibt. Dann haben wir natürlich das Thema Systematik. Wie messe ich sauber durch, was funktioniert? Wir haben das Thema Daten und natürlich haben wir auch am Ende das Thema Tools und Automatisierung, ne? Und gerade in Zeiten der künstlichen Intelligenz, um das auch heute hier einmal gesagt zu haben, wobei das andere Event ist erst am Donnerstag, glaube ich, keiner von euch hat sich dieses Jahr nicht irgendwie mit Tools oder KI beschäftigt oder zumindest mal gedacht, so, eigentlich sollten wir da mehr machen, aber ich habe irgendwie nicht genug Zeit. Also das sind so die Themen, die Herausforderungen, die wir so kennen. Wer uns noch nicht kennt, ja, dann kann ich das kurz machen. Wir sind Unlock Growth. Wir haben über 550 derartiger Projekte gemacht aus verschiedensten Branchen. Und das machen wir mit unserem Prozess. Den zeige ich euch gleich nochmal im Groben. Was mir aber heute nochmal kurz wichtig ist, weil das viele dann doch nicht wissen, wenn ihr noch nicht Kunde von uns wart. Wir haben im Wesentlichen drei Produkte am Start. Das erste ist ein Team-Bootcamp, das kann 1 oder 2 Tage sein, wo wir mit eurem Team quasi so eine Growth-Strategie aufbauen, aufsetzen, gucken, was ihr da so habt. Und an Tag 2 machen wir ein Hackathon, wo wir die ersten Experimente, die ersten Growth-Hacks schon direkt in die Umsetzung bringen. Das ist hier der erste Block hier oben. Dann der zweite Teil, das ist unser Klassiker. Wir nennen den Team-Accelerator, wo wir ein Team an die Hand nehmen und wirklich Schritt für Schritt beim Experimentieren begleiten, also bis tief in die Hacks rein, in die Auswertung der einzelnen Maßnahmen rein. Das ist hier diese Seite Bootcamp und Accelerator, wo wir unseren Teams dabei helfen, diese Dinge zu machen, diese Dinge besser zu machen, diese Dinge umzusetzen. Und dann haben wir auf der anderen Seite, das ist ziemlich neu, das kennen ganz viele bestimmt von euch nicht, wir haben eine Lead-Maschine gebaut, mit der wir für euch auf der Basis der künstlichen Intelligenz mit unseren Prinzipien, die wir die letzten Jahre entdeckt haben, Leads generieren können. Das heißt, wir übernehmen diesen Auftrag für euch, natürlich in Abstimmung mit euch. Und das sind so die Dinge, die wir machen. Vielleicht einmal ganz kurz vorweg, damit ihr einordnen könnt, wer wir so sind und was wir so machen. So, von da einmal hier oben in diesen Prozess rein und ich würde gerne mit einer Einstiegsfrage beginnen, beziehungsweise mit zwei Einstiegsfragen beginnen. Die Frage Nummer eins ist, wir schenken euch, ich habe nicht gesagt der Satz Nummer eins, sondern die Frage Nummer eins. Ja, nehmt mal an, wir würden euch 250.000 Euro schenken. Und ich behaupte jetzt einfach mal, selbst für ein ganz kleines Unternehmen oder ein mittelgroßes Unternehmen oder ein Startup oder ein großes Unternehmen, 250.000 Euro ist eine richtige Stange Geld. Wir schenken euch jetzt 250.000 Euro. Das heißt, wir erhöhen euer Budget für 2024. Und jetzt überlegt doch mal, was würdet ihr damit machen? Und ihr habt nur eine Antwort. Also ihr könnt nicht sagen so, ja, ich würde dies und das und das und das machen, sondern überlegt mal ganz konkret, ihr kriegt 250.000 Euro on top, was würdet ihr damit machen? Worein würdet ihr die möglichst gut investieren? Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei ist so ein bisschen das Gegenteil. Ja, nehmt mal an, ihr habt das Budget von diesem Jahr und jetzt nehmen wir euch 25% davon ab. Und dann überlegt mal ganz konkret, wenn wir euch 25% davon abnehmen, was würdet ihr ganz, ganz konkret ändern? Wo würdet ihr einsparen müssen für 2024, wenn ihr auf einmal 25% weniger Budgets habt? So, das wären so meine beiden Einstiegsfragen. Meine große Bitte, macht mit, damit es hier nicht allzu langweilig wird. Also, das hier ist unser Unlock-Growth-Prozess. 4 Schritte. Schritt 1 ist Mindset. Und da gebe ich euch mal so ein paar Beispiele, von denen ich glaube zu wissen, dass die besonders nächstes Jahr noch interessanter sind, als sie dieses Jahr schon waren. Das ist oben im Bereich Mindset. Was muss ich mit einem Team machen, damit sie wachstumswillig sind, damit sie schnell experimentieren können und so weiter? Dann Stufe 2 unserer Projekte läuft immer so. Wir brauchen ein sehr, sehr klares Ziel. Da gebe ich euch gleich ein Beispiel. Dann kommt Schritt Nummer 3, wenn ich hier kurz ranzoome, da geht es um die Zielgruppe, da geht es um die Art und Weise, wie sammelt man die Zielgruppen ein, wo trifft man sie und so weiter. Da habe ich jeweils einzelne Beispiele für euch, wie ihr eure Strategie entsprechend runterbrechen könnt. Natürlich geht es hier um Priorisierung und am Ende haben wir auch noch so ein, zwei, drei Umsetzungstipps, weil wir wissen aus den ganzen Projekten, dass eine große Strategie nur so gut ist wie die Umsetzung und an der scheitert es ja meistens. Also große Strategien sind oft da, aber wie kriege ich die auf ein Team transferiert? Wie kriege ich die in kleine Bröckchen, Häppchen geschnitten, sodass dass das Team auch entweder damit was anfangen kann und es umsetzen kann? Alles klar. Beispiel 1 hier oben ist ein altes, was ich rausgekramt habe. Und da geht es natürlich so ein bisschen um Mindset, wo ich sage, bei uns im Team herrscht, und ich lege sehr, sehr viel Wert darauf und sage das immer wieder, ich würde fast sagen, am liebsten täglich, dass ich sage, wenn wir investieren, und ob das 150 € sind oder ob das 1.500 € sind oder ob das 15.000 € sind, was bei uns dieses Jahr sogar auch schon mal vorgekommen ist, wir waren ja auf so einer Messe. Also auch so Beträge sind schon mal da. Wenn wir das investieren, dann möchte ich wenigstens wissen, warum es nicht funktioniert hat. Ne? Also wir glauben ja immer, so sind wir auch gepolt, gerade wenn es um Budget geht, wir müssen dieses Budget gewinnbringend einsetzen, das am meisten rauskommt. Das Problem ist nur, gerade bei neuen Dingen, wo wir uns nicht auskennen, neue Marketingkanäle und so, da wissen wir es halt nicht vorher. Und deswegen ist da schon wieder der Trick. Budget lieber erstmal klein schneiden und im Kleinen versuchen zu scheitern. Und dieses Mindset im Team zu etablieren, wo man halt sagt, okay, wenn wir da rein investieren, dann will ich wenigstens sauber hinten raus reportet und dokumentiert bekommen, warum es nicht funktioniert hat. Wenn ihr das mal mit in euer Team mit reinbringt, das ändert die Sichtweise. Ne, weil so viele Kunden kommen zu uns und sagen so, ja, wir haben schon mal 5.000 € für LinkedIn-Ads ausgegeben, aber das hat nicht funktioniert. Kennt ihr vielleicht? Aber wenn du dann fragst, warum nicht, also warum genau nicht, dann kommen da oft keine Antworten. Und dann waren diese 5.000 € sowas von aus dem Fenster geschmissen, ne? Statt kleiner zu schneiden und genau zu gucken, okay, warum hat es nicht funktioniert? Beispiel Nummer 2, wo ich sage, immer weiter sehe ich, dass sich das immer mehr zuspitzt, auch bei unseren Kunden. Das ist, wir sind oft in diesen Abteilungen aufgestellt. Es gibt die Marketingabteilung, es gibt die, was hatte ich eben noch, Unternehmenskommunikation, die ist dann nochmal was anderes als die Marketingabteilung. Ja, dann gibt es auch wegen mir noch die Performance-Marketingabteilung und das Produktmanagement und dann gibt es noch Inbound-Sales und Outbound-Sales und wir arbeiten alle in diesen Silos. Und wir arbeiten mit unseren Teams schon immer sehr cross-funktional. Hier mal nur ein Beispiel. Das heißt, wir sagen gerne so, das ist ein Growth Hacking Squad, wo wir aus diesen einzelnen Abteilungen, die ihr habt, gerne einzelne Gesandte, so nenne ich es immer, in ein so ein Team packen und diesem Team dann so einen Fokus geben. Und das führt halt dazu, dass nicht jeder nur in der Logik seines eigenen Silos, in seiner eigenen Abteilung denkt, sondern dass wir diese Power, diese verschiedenen Sichtweisen, die auch eben alle haben, dass wir die schaffen, zusammenzupacken und dann in die richtige Richtung dieses einen Growth-Ziels zu steuern. Und das hört sich vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber wir können, glaube ich, sehr guten Gewissens aus Erfahrung sagen, dass diese Art cross-funktionales Team gerade für das Erreichen von so Zielen oder ganz viele machen das so Ende des Jahres nochmal so einem Team nochmal so Schub geben, um das Ziel dann doch noch zu erreichen, ist gerade diese cross-funktionale Sichtweise, diese cross-funktionale Art zusammenzuarbeiten, ich will nicht sagen, bewirkt Wunder, aber die setzt nochmal ganz andere Ideen frei und vor allen Dingen beschleunigt die Umsetzung, ne, weil wir nicht mehr so abhängig sind untereinander. Also das ist ein Thema aus meiner Sicht, womit man sich beschäftigen sollte. Dann, ganz klar, das ist was Methodisches. Viele, gerade wenn es um Strategie für 2024 geht, haben riesige Ideen. Ne? Also wir müssen 12 Monate eine CRM-Einführung machen oder wir wollen in 13 andere Länder. Oder ne? Ich finde, riesige Ideen sind immer genau richtig und manche Ideen sind auch viel zu klein. Aber das Team kann meistens damit nichts anfangen, weil sie schaffen es nicht, diese riesige Idee in kleine Schritte zu packen. Und dann hilft das nichts. Ne? Dann redet man im März immer noch von dem großen Projekt und es hat noch nicht mal angefangen. Und deswegen ist unsere Message immer, hier gibt es so diese alte Grafik, die habe ich wirklich schon 3000 Mal präsentiert. Top 20 Reasons Why Startups Fail. Grund Nummer 1 ist, interessiert keinen. No Market Need. Ja, das heißt, ihr habt ein riesiges Projekt und das Erste, was man machen muss, ist nicht aus eurer Sicht, sondern aus der Zielgruppensicht. Einmal checken. Einmal prüfen aus Zielgruppengesicht, nicht Gesicht, sondern auch nicht Gewicht, sondern Sicht. Ja, aus Zielgruppensicht einmal gucken. Finden die das auch? Finden die das gut? Reagieren die da drauf? Wie sehen die das eigentlich? Ja, so schnell es geht, so früh es geht. Und das ist was Methodisches. Das wird uns hier die ganze Stunde begleiten. Wie kann ich eine große Idee, und das kann auch einfach nur eine kleine LinkedIn-Anzeige sein, wie kann ich die so klein schneiden, vom Budget her und von dem Aufwand her, den wir da reinstecken müssen, dass ich in möglichst schneller Geschwindigkeit, mit möglichst wenig Aufwand, aus dem echten Markt, aus der echten Zielgruppe eine Rückmeldung bekommen kann. Sehr methodisch, wird aus meiner Sicht immer wieder vernachlässigt. Und ich glaube, ihr kennt alle das Prinzip des Lean Startups und so, wo ich sage, das hat es uns allen vorgemacht. Man kann selbst die größten Dinge, das größte neue Produkt, kann man in kleine Scheibchen schneiden und die erste Scheibe schon mal testen, um das Risiko des Scheiterns zu verringern. Dann angewendet, geklaut von der lieben Steffi aus ihrem Slide-Deck, mal angewendet auf Performance-Marketing. Nehmen wir mal als Beispiel für eine LinkedIn-Anzeige. Ich sage immer, ich glaube, Mario kann es nicht mehr hören, mein Kollege der Mario, ein Funnel fängt oben an. Ein Experiment fängt oben an. Ja, das heißt, wir nehmen 1.000 Euro, haben eine tolle Idee für eine LinkedIn-Anzeige und dann starten wir die und dann kommt nach 4 Tagen, ja, wir haben immer noch kein Lead eingesammelt. Kennt, glaube ich, jeder. Ist bei der ersten Anzeige wahrscheinlich immer so. Und ihr könnt auch 7 Tage warten und habt auch immer noch kein Lead eingesammelt. Wo wir aber immer hergehen und sagen, ein Experiment fängt oben im Funnel an. Das heißt, ihr dürft nicht direkt auf die Leads gucken, sondern wenn ihr zum Beispiel eine Performance-Marketing-Anzeige startet, dann ist die erste KPI, die ihr euch angucken müsst, ist das Ding live gegangen. Ja, das hört sich doof an, aber haben wir alles schon erlebt. Ne? Erstens. Zweitens, wie viele Impressionen zieht so eine Anzeige? Ist die überhaupt ausgespielt worden? Ist die oft genug ausgespielt worden? Ist die in 7 Tagen nur 12 Mal ausgespielt worden? Ja, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass unten kein Lead rausgekommen ist. Ne? Also wie viele Impressionen zieht diese Anzeige? Die zweite KPI ist, wie oft wurde sie geklickt? Wenn sie oft genug ausgespielt wird, wird aber gar nicht geklickt, dann haben wir da schon so die erste Sollbruchstelle. Da können wir schon interpretieren, ist vielleicht unser Bildchen, unser Video, unser Text, ist der nicht appealing genug für die Zielgruppe? Und so weiter. Ich will das jetzt nicht im Detail machen, aber so können wir von ganz oben Impressionen, Klicks, was kostet mich ein Klick, wie ist eine Click-Through-Rate? Und dann, wenn die dann auf meiner Anzeige drauf sind und auf meinem Formular, wie viele konvertieren dann tatsächlich? So kann man ganz, ganz gezielt in so ein Experiment reingucken und sich einzelne Zahlen anschauen, um zu sehen, okay, wo scheitere ich denn? Statt 1.000 Euro reinzuschmeißen und am Ende zu sagen so, ja, wir haben keinen einzigen Lead bekommen. Ein Experiment beginnt immer oben. Ja, das vielleicht mal als Einstieg zum Warm-up. Mal so ein paar Beispiele, wo ich sage, so, ich glaube, diese Herangehensweisen werden nächstes Jahr, gerade wenn euer Budget nicht gestiegen ist, werden die noch wichtiger, dass ihr sehr, sehr genau hinguckt, wo kann man Fehlerquellen ausschließen? Wo kann ich Themen kleiner machen, um schneller herauszufinden, was funktioniert oder was nicht? Wenn ihr Fragen dazu habt, ab in den Chat. So, gehen wir an Stufe 2. Etwas, was aus meiner Sicht schon immer wichtig war, was immer noch wichtig ist und was wahrscheinlich auch für immer wichtig bleiben wird, das ist das Thema Ziel. Wenn ihr über Strategie redet, was ist denn eigentlich, was ist denn euer großes Ziel? Und wenn ihr jetzt ein Team am Start habt, ist meine Erfahrung, ein Team kann mit mehreren Zielen, die gleich wichtig sind, nicht so gut umgehen. Und das spielt keine Rolle, ob das ein kleines Fünfer-Team ist oder ein Zehner-Team, ein 20er-Team, ein 50er-Team, sondern wir brauchen so ein großes Ziel, auf das man sich fokussiert. Und ich sage jetzt ja auch nicht für immer oder für 12 Wochen, für 12 Monate oder so, sondern definiert eine Periode, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, wo ihr sagt, so, wir fokussieren uns auf dieses eine Ziel. Wir wollen mehr Leads. Wir wollen qualitativere Leads. Wir wollen unsere Abschlussrate im Sales erhöhen. Wir wollen mehr Reichweite oder was auch immer es ist. Aber konzentriert euch ganz klar auf einzelne KPIs, statt euch immer wieder zu verzetteln. Gleich in der Priorisierung, wenn wir da angekommen sind, sage ich euch nochmal, warum das so wichtig ist und vor allen Dingen, warum das so schwierig ist. Beziehungsweise, warum das so schwierig ist, kann ich euch jetzt schon sagen, weil wir uns entscheiden müssen. Und wir mögen ja nicht so gerne, wenn wir uns entscheiden müssen. Ne? Und wir haben das ganz oft in Projekten an der Stelle, dass wir da oben an der Zielstelle, Zieldefinition so ein bisschen festhängen. Da sagen sie, ja, wir könnten aber in die Richtung, wir könnten in die Richtung. Und dann neigt so ein Team immer dazu zu sagen, ja komm, dann laufen wir doch in beide. Und ich glaube, ihr wisst alle aus Erfahrung so, nee, in beide Richtungen laufen wird am Ende nicht so viel Erfolg bringen wie in eine Richtung konsequent durchziehen. Für einen Zeitraum X, ich sage nicht für immer. Das ist wichtig, kommen wir gleich bei der Priorisierung nochmal dazu. So, wenn wir jetzt hier ins Eingemachte gehen, vielleicht kurz vorher, kurz vorne bei der Zielgruppe angefangen. Mein Satz ist immer, know your customer like Chuck Norris, ja, oder know your target group like Chuck Norris. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, dass ganz, ganz viele Teams, ganz, ganz viele unserer Kunden, die kennen ihre Zielgruppe, ne? Die haben die perfekt ausgearbeiteten Personas, die haben teilweise Marktforschungen für viel, viel Geld gemacht und die wissen theoretisch alles über ihre Kunden. Aber wenn wir dann mit denen in die Praxis reingehen, finden wir raus, dass so die echten Trigger, die echten Pains, dass die, was die wirklich beschäftigt in Richtung unserer Produkte, dass die das eigentlich gar nicht so wissen, beziehungsweise auf den Marketingkanälen nicht so richtig ausspielen. Ich gebe euch ein Beispiel aus unserem eigenen Teammeeting von gestern, weil da hatte der liebe Mario über eine Google-Anzeige, die wir gerade geschaltet haben für eins unserer neuen Produkte, hat er ganz stolz berichtet, dass er gesagt hat, hier, Henrik, ja, hier über das Keyword Lead-Agentur, ich betone, weil den Fehler hatten wir auch gestern, Lead mit L-E-A-D, ja, nicht mit L-I-E-D, das wäre was anderes, sondern Lead-Agentur, haben wir den ersten Lead eingesammelt. Hier sind die Zahlen dazu, sind jetzt erstmal irrelevant. Als er das gesagt hatte, war mein erster Gedanke so, derjenige oder diejenige, das gegoogelt hat, meint diese Person eine Agentur, die für sie Leads einsammelt? Erstens, würde ich mir wünschen, weil dann wäre es ein Treffer für uns. Oder meint diese Person, sie sucht eine Lead-Agentur? Versteht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was eine Lead-Agentur ist. Ich habe es hier extra nochmal aus Google rausgezuppelt. Wenn man übrigens nach Lead-Agentur googelt, schiebt Google einem diese Erklärung hier rein, was ein Zeichen dafür ist, aus meiner Sicht, weil Google hat das drauf mit den Daten, dass wahrscheinlich die meisten, die nach Lead-Agentur suchen, eher diese Lead-Agentur suchen. Sprich, die Agentur, die Aufgabe der Lead-Agentur besteht aus der Koordination aller Spezialagenturen. Also so eine große, große Firmen haben eine Lead-Agentur, die oben drüber ist. Und das finde ich ein super Beispiel für zum Beispiel ein Keyword, was sich für mich gut anhört, was aber total misleading sein könnte. Weil wir sind keine Lead-Agentur, sondern wenn, dann sind wir eine Agentur, die Leads einsammelt. Versteht ihr das? Das vielleicht nur mal als ein sehr, sehr konkretes Beispiel, wo man dann auch hier nochmal mit den richtigen Tools gucken kann, wie hoch ist denn das Suchvolumen für Lead-Agentur, Lead-Generierung, Agentur und so weiter, wo man dann weiter reingehen kann. Ihr müsst die Probleme eurer Zielgruppe besser kennen als eure Zielgruppe. Und eure, wenn ich das so böse sagen darf, eure theoretischen Personas, die da in stundenlangen, tagelangen Workshops ausgearbeitet werden, die sind super, aber die reichen nicht. Sondern ihr müsst die Sachen konkretisieren. Wer sind unsere Zielgruppen wirklich? Wer sind diese Menschen? Was googeln die wirklich? Worauf reagieren die? Statt das einfach nur euch theoretisch von der Marktforschung ausspucken zu lassen. Ein Invest, der immer zu kurz geschrieben wird. Und ich sage sogar, selbst bei uns, ne, müssten wir das viel, viel häufiger machen. Wir sagen immer, wenn wir mal selber so einen Workshop machen zu unserer Zielgruppe, sagen wir danach immer, boah, das hilft mir ja bei meinen Ads, das hilft mir ja bei meinen Keywords, das hilft mir ja bei meiner Event-Mail. Ne? Weil je klarer du die Zielgruppe adressieren kannst mit ihren Problemen, desto besser. Kann man viel, viel Geld sparen, weil mit dem falschen Targeting oder den falschen Messagings, ja, Fenster auf, Geld raus, bye bye. Wir wollen ja Geld sparen, ne? So, Nummer 2, Marketing-Channels, genauso. Dieser Screenshot hier, der ist also mindestens so alt wie meine Tochter und die ist jetzt 9. Den habe ich nochmal ausgegraben und ich schreibe oben drüber, der Marketing-Mix ist tot. Ich weiß nicht, ob es bei euch so ist. Ich habe an der Uni gelernt, dass man auf allen Marketingkanälen, sage ich auf Kölsch bewusst, ja, dass man auf allen Marketingkanälen möglichst konsistent sein muss. Ich weiß noch, als Social Media, so Twitter und Facebook damals so anfingen, da machten die Companies sich eine Facebook-Seite, nur damit sie die im Footer verlinken konnten und die war aber dann leer. Ja, das wieder, das entspricht genau diesem Thema so, man muss überall konsistent sein. Und dieser alte Screenshot hier ist für mich immer so ein Beispiel, bla bla, ich will es nicht im Detail erklären, aber hier sieht man die ganzen Marketingkanäle und hier sieht man, dass der Kanal Referral mit 5% konvertiert und die anderen Kanäle so maximal mit 1%, beziehungsweise noch deutlich schlechter. Und früher in unseren Bootcamps habe ich dann immer gefragt, so mit der Information, was würdet ihr machen? Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute früher immer gesagt haben, so ja, da sieht man ja, wie viel Ausbaumöglichkeiten, Optimierungspotenzial man ja noch in den anderen Kanälen hat. Versteht ihr das? Das ist die Marketing-Mix-Logik, wo ich immer gesagt habe, Leute, wenn ich doch hier sehe, dass ein Kanal 5-mal besser, noch mehr, 5x besser funktioniert als die anderen, dann sollte ich doch mich da drauf stürzen und gucken, wie ich da draus 6% mache oder 7% mache oder 8% mache, weil da funktioniert doch schon was total gut. Wie kann ich, also hier müsste ich draufklicken, wie kann ich das, was da passiert, wie kann ich das duplizieren? Ne? Also wie kann ich weitere Referral-Partner finden, die genauso funktionieren wie die paar, die ich vielleicht da am Start habe? Versteht ihr das? Ja, das ist so der Weg, statt möglichst viel Geld ganz breit zu verteilen. Und es gibt Use Cases hinsichtlich Brand und so, wo das natürlich Sinn macht. Ja, nicht vergessen. Aber in der Regel sage ich so, wenn ihr einen Kanal gefunden habt, der funktioniert, ist es besser investiertes Geld, darauf die Kohle zu setzen. Und ich muss ja auch nicht alle meine 250.000 Euro da drauf setzen. Ich könnte ja auch zum Beispiel gemäß der 80-20-Regel sagen, okay, ich setze 80% da drauf, weil da weiß ich, was ich bekomme. Und dann halte ich mir so 20% Spielgeld zurück und kann damit experimentieren auf anderen Kanälen. Da gibt es ja verschiedenste Marschrouten, aber wichtig ist Fokus. Aus meiner Sicht ist der Marketingmix tot. So nämlich. Aber ist ja nur subjektiv. So, dann geht's weiter. Wie sammelt man die Leute ein? Und auch das ist etwas, was wir jeden Tag sehen. Egal ob B2C oder B2B. Wir verkaufen alle zu früh. Wir glauben, wir könnten die Leute im Marketing irgendwie anziehen und dann kommen die auf unsere Landingpages und dann kaufen die direkt. Wenn wir mal drüber nachdenken, das passiert meistens nicht, sondern dahinter sind Entscheidungsprozesse. Und je teurer und je komplizierter oder je komplexer eure Zielgruppe ist, gerade im B2B, ja, desto komplizierter ist auch der Entscheidungsvorgang. Meistens können die Leute gar nicht selber entscheiden. Ne, selbst in einem typischen Haushalt mit Mann, Frau und Kind werden große, teurere Entscheidungen nicht alleine getroffen von irgendeiner Person. Das muss man nochmal kurz absprechen oder mit einem Haushaltsbudget abgeglichen und so weiter. Ja, das heißt, der Trick, der immer wichtiger wird, ist, die Leute eher früher einzusammeln, ja, also ein Lead einzusammeln, auch im B2C, zumindest mal Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse einzusammeln, A, um den Kontakt zu haben, dann habt ihr den bei euch im E-Mail-System, im CRM. Und wichtig, wir wollen ja Geld sparen, ist, ihr müsst den ab dem Zeitpunkt nicht mehr aus den teuren Social Networks und Paid-Performance-Kanälen und so kaufen. Das haben die meisten nicht auf dem Schirm. Ja, wenn ihr die nicht früh einsammelt, dann müsst ihr immer wieder neue Ads schalten, für die ihr zahlt, um diese Person immer wieder zu erreichen. Wenn ihr es aber schafft, mit einer geringen Einstiegsbarriere, die als Lead, als Kontakt in euer CRM einzusammeln, dann müsst ihr danach nur noch das E-Mail-Marketing bezahlen, wo ihr irgendein Tool für habt oder ein CRM-Tool für habt. Das kostet auch Geld, aber das steht in keinem Verhältnis zu. Ich muss die Leute immer wieder in der Konkurrenzsituation mit irgendwelchen Ads oder Anzeigen aus diesem Internet fischen. Extrem strategisch, extremst relevant. Bei 8,5 von 10 unserer Projekte ist das ein Thema. Vielleicht eher 9. Irgendwas zwischen 8,5 und 9. Ja, so. Gehen wir weiter. Wir wollen durchtesten. Ein Fehler, den wir auch immer wieder sehen, wo einfach nur Geld verbrannt wird. Das hier, habe ich jetzt keine Zeit, zu das im Detail zu erklären, ist der typische Funnel. Kennt ihr hoffentlich. Ne? Oben kommen irgendwo über Marketing die Besucher rein. Ich sammle die als Lead ein. Dann müssen die qualifiziert werden, angerufen werden, mit E-Mails zugeballert werden, wie auch immer, sodass da irgendwann unten ein Sale rauskommt. So funktioniert der typische Funnel. Fehler steht hier über links daneben. Es werden keine Feedbacks von unten nach oben gereicht. Das heißt, hier oben hast du die arme Performance-Marketerin, die schaltet irgendwelche Ads und sammelt irgendwelche Leads ein. Die kriegt aber von hier unten gar keine Rückmeldung, weil es oft auch einfach 4, 5 Wochen dauert, ja, bis dieser Lead da unten angekommen ist. Die kriegt gar keine Rückmeldung, ob die eine Kampagne, die eine Anzeige gut war oder nicht gut war. Und dann wird hier unten über schlechte Leadqualität gemeckert. Da oben wird gemeckert, dass Sales zu blöd ist, diese Leads zu konvertieren. Ich sage euch, beides ist keine Lösung. So, das heißt, wir müssen diese Stufen menschlicher Art, prozessueller Art, aus Toolsicht viel, viel näher zusammenbringen und müssen da Feedback-Loops einbauen. Weil wir verbrennen hier Geld. Also hier an mein Team korrigiert ist, was die Prozentzahl ist, aber über die Hälfte unserer Teams lässt die Leads, die hier reinkommen, es sind mehr. Ja, wenn wir mit den anfangen, über die Hälfte der Leads, die hier reinkommen, die lassen die da erstmal liegen. Das heißt, auch aus Kundensicht, damit passiert erstmal nichts. Das heißt, die brauchen Tage, bis da etwas passiert. Das heißt, hier oben wird sich immer gekümmert, da wird Geld reingekippt, wir brauchen Leads, 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 wir brauchen Kunde, wir brauchen Reichweite, aber sobald da einer reinkommt, sage ich Geldverbrennungsmaschine. Der Lars schreibt, ich gucke mir die anderen Kommentare auch gerade an, ich sehe es nur gerade, deswegen sitzt unsere neue Performance-Marketerin direkt neben mir. Leiter Sales. Sehr schön. Wirklich. That's it. Punkt. Wenn ihr jetzt noch die ganze Zeit darüber redet, statt nur nebeneinander zu sitzen, dann ist es noch besser. Ja, ihr wisst, wie ich das meine. Also, völlig unterschätzt, aber wir arbeiten hier nicht durchgängig zusammen. Und das sind nochmal nicht nur die Menschen, sondern es sind Menschen, Tools und Prozesse. Und das ist, ja, das ist alles. Geldverbrennungsmaschine Nummer 1. Und wenn ihr das richtig macht, Geldgewinnungsmaschine Nummer 1. Ja, dazu. Dann will ich nicht viel drüber reden, aber weil es immer Thema ist, Tools. Und mit Tools meine ich nicht nur die kleinen Helferlein, also hier das kleine sneakige Tülchen, keine Ahnung, was mir den Hintergrund von meinem Profilbild wegmacht, ja, sondern hier können auch die großen Tools rein. Ein CRM-Tool, ein ERP-System, was weiß ich, was es da alles gibt. Wichtig ist mir, weil Geldverbrennungsmaschine, erst automatisieren, wenn ich im Kleinen, im Manuellen getestet habe, ob etwas funktioniert. Viele, viele unserer Kunden haben riesige Tools am Start, wenn wir kommen, und nutzen die aber gar nicht. Ey, ihr lacht mich jetzt wahrscheinlich aus, weil ich deswegen ausraste, aber es kann ja nicht sein. Ich kann auch nicht 50.000 Euro im Jahr für ein Tool zahlen und nutze das denn nicht. Das macht keinen Sinn. Deswegen auch da, kleinschneiden. Selbst wenn ihr das große Tool habt, nehmt euch doch mal einen Use Case und spielt den mal an diesem Tool durch. Macht das, nutzt das Tool, für was es da ist. Erstens. Zweitens, nutzt doch nicht mehrere Tools für den gleichen Use Case. Auch das decken wir sehr, sehr oft in Firmen auf. dass für die gleiche Sache mehrere Tools verwendet werden. Das ist von mir jetzt so einfach gesagt, aber wir wollen ja Geld sparen. Oder wir wollen das Geld für die richtigen Sachen einsetzen. So. Das vielleicht einmal so zu so ein paar Ideen aus unseren Kundenprojekten, Erfahrungen, wo wir sagen, so, das sind so häufige Fails in Richtung, wo Budget flöten geht oder wo man eben nicht so ROI-positiv unterwegs ist aus Erfahrung. Und was man aber mit der richtigen Priorisierung und der richtigen Herangehensweise fixen kann. Und oft auch sehr einfach fixen kann. Also, das hier war, wir sind mitten in Stufe 3. Ne? Da geht es um Zielgruppe, da geht es, wo können wir die erreichen, wie können wir da mehr Scaling sein oder mehr einsparen, wo können wir sparen, wie wir die Leute einsammeln, damit wir sie nicht immer wieder neu online quasi neu dazu gewinnen müssen, sondern CRM, E-Mail-Marketing funktioniert übrigens immer noch und ist in der Regel deutlich günstiger, als immer wieder mit Ads oder sonst irgendwas die Leute zu gewinnen. Wie funktioniert ein Funnel und so weiter. Nächster wichtiger Punkt ist, wir wollen ja auch kurz über nochmal die Strategie reden. Wenn ihr jetzt ganz, ganz viele Ideen generiert habt, dann kommt es da und ich habe mir ein wunderschönes Meme generieren lassen eben dafür und das ist das hier. Jetzt muss man priorisieren und priorisieren heißt auch, man muss sich entscheiden. Und wenn man sich entscheiden muss, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen, dann heißt das auch, dass man Nein sagen muss. Und Nein sagen, auf Deutsch finden wir ja immer scheiße. Und ich habe letztens ein Interview gesehen, fällt mir gerade ein, von dem, wie heißt der nochmal, Kipchoge, glaube ich, hier von dem Marathon-Weltrekordhalter. Ich glaube, Kipchoge ist, glaube ich, richtig, sonst korrigiert es gerne. Den haben sie gefragt, wie er das eigentlich geschafft hat. Und da hat er gesagt, er hat einfach mehr oder häufiger Nein gesagt als alle seine Konkurrenten. Ich finde, kann man sich vorstellen, ne? Weil der macht sein ganzes Leben nichts anderes, als für diesen Marathon-Weltrekord zu laufen. Aber das vielleicht mal als Extrembeispiel. Und jetzt sind wir in dieser Strategieplanung und dann kommt noch eine Idee von der Eliana, das wollten wir doch noch machen. Und dann kommt noch eine Idee von der Steffi, ja, aber das wollten wir doch auch noch machen. Und dann kommt eine Idee von Mario und er sagt dann so, ja, aber das hier wollten wir doch auch noch machen. Und dann kommt der Basti mit 3 Ideen und das wollten wir noch machen und das wollten wir noch das nochmal machen. Und ich habe sowieso die ganze Nacht 11 Ideen, die ich gerne auch noch machen würde. So, und jetzt? Ich glaube, das Problem kennt ihr alle. Am Ende müssen wir uns entscheiden. Und es gibt hunderte von Priorisierungsmethoden und ich finde, damit als Führungskraft sollte man sich ein bisschen mehr mit Priorisierungsmethoden beschäftigen. Also ob das jetzt ohne Details die Eisenhower Matrix ist oder ob das die ICE-Methode ist, ne, wo man einzelne Ideen ranken kann nach Impact und nach Aufwand und so weiter. Ich finde immer einen Tipp sehr, sehr wesentlich. Ich finde, man muss sich für das Richtige entscheiden. Und viele, und ich rede jetzt nicht von, was mache ich heute? Ja, sondern ich rede jetzt mal wirklich von so einer Jahresstrategie. Sondern wir müssen uns nicht für die einfachen Sachen entscheiden. Das können wir heute mal machen oder morgen. Ja, damit man so kleine Erfolgserlebnisse hat. Aber wir müssen die richtigen Dinge tun. Und die richtigen Dinge, und ich hatte eben schon mal angekündigt, dass ich zu dem Ziel zurückkomme, die richtigen Dinge sind eben nur die Ideen, die auch hier wirklich auf mein sehr konkret definiertes Ziel hier oben für den Zeitraum X einzahlen. Und das ist oft sogar sehr einfach. Versteht ihr, wie ich das meine? Wenn ich hier als klares Ziel, ich sage jetzt mal, für das erste Quartal definiere, dass wir gerne die Zahl der qualitativen Leads verfünffachen wollen. Nehmen wir mal an, das ist unser Ziel für Q1 2024. In dem habe ich dann auch gleichzeitig habe ich gesagt, dass es nicht um die Conversion unten im Sales geht, dass es nicht um die Produktoptimierung XY geht, oder sonst irgendwas, sondern ich habe sehr klar gesagt, es geht um 5-mal mehr qualitative Leads und alles, was damit zu tun hat. Und das ist so wichtig, dass man diesen Anker sich hier oben setzt und als im Team sehr klar kommuniziert, weil dann ist deine Priorisierung hier nicht, was ist einfach und was ist aufwendig, sondern der erste Filter ist, was zahlt da oben auf dieses Ziel ein und was nicht. Und wenn ihr euch 2 Sekunden Zeit nehmt und da mal drüber nachdenkt, wie einfach und logisch das in der Theorie ist, ne, das ist so, wenn du den Filter schon mal klar gesetzt hast, dass das das Ziel ist und wir lassen nur Ideen jetzt zu, die darauf einzahlen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dieses Ziel hier optimieren werdet, relativ hoch, weil wir uns eben nicht ablenken. Und dieses Thema Aufwand, was ist wie viel Aufwand, was kostet wie viel, das müsst ihr natürlich auch mit priorisieren, aber nicht in der ersten, nicht im ersten Filter. Wisst ihr, was ich mit Filter meine? Ja, ne? Also nicht in der ersten Fragestellung. Sondern die erste Fragestellung ist, was ist mein Ziel und was zahlt auf dieses Ziel ein? Und wenn es nicht darauf einzahlt, dann fokussiere ich das nicht. Ich glaube, das ist die größte Geldverbrennungsmaschine, die es in diesen ganzen Unternehmen so gibt, dass man einfach viel zu viel gleichzeitig macht, dass man sich nicht saubere Ziele setzt und klar priorisiert, was zahlt auf dieses Ziel ein und was nicht, sondern da werden einfach das gemacht und dann wird noch das gemacht und dann wird gesagt, das haben wir doch schon immer so gemacht und das machen wir jetzt einfach weiter so. Das ist aus meiner Sicht eine der größten Stellen. Saubere Ideengenerierung aufs Ziel und dann saubere Priorisierung. Und dann durchziehen. Und ich sage nicht für immer. Man muss ja nur Nein sagen für die Periode X, für den einen Monat, wo man das jetzt sagt, oder für das Quartal. Danach kann man ja wieder neu würfeln. Das ist übrigens auch etwas, was mit Mindset zu tun hat. Die Leute glauben immer, auch im Privatleben, ich auch, ja, dass man sagt, so, ja, wenn ich jetzt Nein sage, sage ich für immer Nein. Das stimmt aber nicht. Ich sage jetzt für die Periode X Nein. Versteht ihr den Unterschied? Wenn man das auch mit Teams macht, nee, ihr müsst nicht für immer Nein sagen, wir sagen jetzt nur für einen Monat Nein. Und da fokussieren wir dieses Ziel. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da ankommt, so viel größer, als wenn man 5 Sachen gleichzeitig macht. Priorisierung. Wenn ihr dazu Fragen habt, liebend gern, weil ein echtes Drecksthema. Wir gehen weiter in Schritt Nummer 4, die Umsetzung. Das nächste Geldgrab. Ja, also viel zu viele Leute beschäftigen sich mit den gleichen Dingen. Agenturen werden beauftragt mit unklaren Informationen, mit unklaren Briefings und geben natürlich dann auch unklare Ergebnisse zurück. Es dauert zu lange, bis Ergebnisse wirklich aus der Zielgruppe zurückgespielt werden. Gefühlt dauert ja immer alles zu lange. Und selbst die größten Unternehmen, die wirklich viele Ressourcen haben, meckern die ganze Zeit, dass sie zu wenig Ressourcen hätten. Dabei behaupte ich einfach, sie setzen sie einfach nicht effizient genug ein. Die Leute sind nicht skilled genug, die Leute sind nicht ongeboardet genug, die Leute sind oft zu Silo, das hatte ich heute schon mal, zu Silo-mäßig aufgestellt, ne, dass sie eigentlich gar nicht so übergreifend zusammenarbeiten, sondern jeder nur in seinem eigenen Korridor denkt und arbeitet. Ein riesiger Moloch, der sehr, sehr oft dazu führt, dass die Sachen einfach viel zu lange dauern und deswegen gar nicht erst das Licht der Welt erblicken. Also niemals echtes Kundenfeedback einsammeln können. Und dazu führt auch, dass man viel zu schnell sagt, hat nicht funktioniert. Weil man hat ja gar keine Geduld. Wenn schon die Entstehung 8 Wochen gedauert hat, dann hat man doch nicht noch 8 Wochen Geduld, das kann ich sogar nachvollziehen, hat man nicht noch 8 Wochen Geduld, wo man sagt, okay, jetzt warten wir noch 8 Wochen, um das auszuwerten. Kleinere Scheiben, kleinere Schritte und direkt auf den Markt testen. Und ich habe da ein so ein Ding, wo ich immer sage, das ist so mein Tipp, den ich immer mitgebe. Also es gibt ganz, ganz viele zur Umsetzung. Aber wir erleben das am Anfang von unseren Projekten sehr, sehr oft mit unseren Kunden. Dann besprechen wir Dinge möglichst konkret, die jetzt gemacht werden oder die wir gelernt haben gemeinsam. Und dann sagt die Person gegenüber, ja, guter Punkt, ich nehme das mal mit. Das kennt ihr bestimmt, ne? Oder zumindest kennt ihr den Gedanken. Und ich bin sicher, mein Team kennt den Gedanken auch, aber die trauen sich das nicht mehr zu sagen, weil sie wissen, was dann passiert. Ja, weil ich nehme das mal mit, heißt auf gut Deutsch ja so viel wie, ja, leck mich am Arsch. Da bin ich jetzt ganz hart. Ne? Dass man sagt, ja, ich nehme das mal mit und jetzt lass mich in Ruhe. Ich habe das Thema im Griff, aber ich möchte jetzt nicht noch mehr mit dir ins Detail da reindenken oder das ganz konkret machen. Aber das ist genau der Punkt bei jedem Einzelnen von uns und von euch und von unseren Kunden und von allen anderen Unternehmen. Das ist genau der Punkt, der eben Geld verbrennt, weil es die Umsetzung verhindert. Wenn wir doch schon hier zu zweit sprechen, zu dritt sprechen, zu fünft sprechen, dann lass uns den nächsten Schritt so konkret wie es geht besprechen. Kein Meeting darf verlassen werden, ohne dass sehr klar ist, was ist der nächste Schritt. Weil sonst trefft ihr euch nächste Woche wieder und fangt wieder von vorne an. Ich will euch hier kein von Meetingkultur und so weiter erzählen, weil dafür bin ich definitiv nicht der Richtige. Wofür ich aber der Richtige bin, ist zu sehen, so dass hinten immer ein klarer nächster Schritt da ist. Und das führt dazu, dass ihr schneller umsetzen könnt. Wenn ihr mit eurer Agentur sprecht, ganz klarer nächster Schritt. Was genau wird gemacht? Wer macht es? Und vor allen Dingen, bis wann? Ich glaube, das ist so aus meiner Sicht das Projektmanagement 1.0. Aber ich finde auch in dieser agilen Remote-Welt und alle sind cool und tragen bunte Cappies, da geht das schnell verloren, dass es hier am Ende um konkretes Tun geht. Und gerade wenn wir remote unterwegs sind, da ist es ja so schwierig, Sachen auch zu kontrollieren oder so echten Grip zu haben. Und deswegen gebe ich diesen Tipp mit. Und wenn ihr ihn schon in 50 Projektmanagement-Büchern gelesen habt, er wird immer wieder nicht richtig genug gemacht oder nicht mit zu wenig Disziplin, oh Gottes Willen, mit zu wenig Disziplin umgesetzt. Sorry. Ist spät geworden und kalt. So, und jetzt bin ich durch damit. Das wären so meine Inputs zum Thema, wo ich sage, so, das sind so aus unserer Erfahrung, aus meiner Erfahrung, die größten Punkte für Strategiearbeit, für Umsetzung, wo oft am meisten Geld verbrannt wird, wo auch am meisten Geld gewonnen wird. Und wenn ihr jetzt Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, packt sie gerne einfach in den Chat. Für uns Appell, wenn ihr uns mögt, wenn ihr glaubt, wir können euch helfen bei diesen Themen, entweder euer Team anzuschieben mit so einem Bootcamp oder mit unserem Team Accelerator, wo wir wirklich mit euch in die Umsetzung gehen, oder aber mit der Leadmaschine, wo wir das Lead einsammeln für euch übernehmen können, dann meldet euch einfach bei uns. Oder die Steffi hat da gerade einen Link reingepostet, unlock-growth.com/Anmeldung. Da könnt ihr so ein Formularchen ausfüllen. Dann nehmen wir Kontakt mit euch auf für ein Telefonat. Also ihr müsst nicht direkt kaufen oder so, sondern wir führen erstmal ein Telefonat mit euch und gucken mal, was habt denn ihr da eigentlich vor? Was habt denn ihr für eine Problemstelle? Können wir euch dabei wirklich helfen? Und dann können wir gucken, ob das klappt oder nicht. Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Ohren in unseren Podcast, wenn ihr eure Earpods in die Ohren steckt und dabei unseren Podcast hört. Also, mir hat das Spaß gemacht. Wir freuen uns über Feedback. Gerne ab in den Chat. Und wenn wir uns bald wiedersehen. Grüße aus Kölle. Hier schneit es vielleicht heute Nacht, haben sie gesagt. Das passiert quasi nie. Und ich habe noch Sommerreifen drauf. Naja, so ist das halt. Also, in diesem Sinne, Execute or die. Macht's gut. Grüße aus Kölle. Tschö.